So, Leute, hallo und herzlich willkommen. Euer Lieblingspodcast ist wieder da. Cavani's Friseur, Folge 33. Schnapszahl, lol, Roffel. Ihr merkt es ja schon wieder, wenn ich jetzt das Intro wieder einspreche und Marco nicht da ist, haben wir wieder einen Gast und dann werden es eigentlich immer die geilsten Folgen. Dann nochmal ein kurzes Shoutout an Andreas Geipel, den wir vor einer Woche bei uns oder vor zwei Wochen bei uns hatten im Podcast zum Thema Südamerika, Fußball in Südamerika. Da auch gerne reinschalten, lasst uns gerne Feedback da. Und ja, da würde ich sagen, starten wir jetzt einfach in die neue Folge. Diesmal ist der Marius Fischer da. Hi Marius.
Hi Sascha, grüß dich.
Das Marius ist der Ad Gegenpressing 91?
91.
91,
ja. Da kann man sich ja was denken.
Genau. Wird alt, genau. Ad Gegenpressing 91 oder halt einfach der Typ mit den geilen Grafiken. Ich weiß so. Marius, lass uns mal ganz kurz über dich einfach noch sprechen. Du bist ja beim PK Sportverlag bist du ja als was eigentlich genau tätig? Erzähl mal ein bisschen was mit dir.
Ja, ich bin beim Philippka Sportverlag als Fußballredakteur seit Januar diesen Jahres. Hat sich jetzt nicht so angedeutet. Ich war davor Versicherungskaufmann. Aber ja, hab halt immer schon Fußball. Ich war immer so der, ich glaube, jeder hat in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis den einen, der dann nochmal eine Stufe bekloppter ist, was Fußball angeht. Der war halt ich immer. Deswegen, wenn ich so alte Freunde jetzt treffe, die mich fragen, was machst du so, und ich sage, ich arbeite im Fußball, die sind dann immer eher weniger überrascht, weil sie sagen immer, das ist das Einzige, wo ich gut drin war. So von daher, Fußballredakteur ist ganz cool. Vielleicht kennt einer diese Fußballtraining-Magazine in den Fachhändlern in Deutschland. Daran bin ich beteiligt. Wir haben auch andere Projekte mit der DFB-Akademie, wo ich regelmäßig Analysen schreibe. Ist halt eine coole Gruppe. Ich meine, man kann sich denken, Fußballredaktion, da hat jeder irgendwas mit Fußball am Hut. Da ist eine sehr lockere Atmosphäre, eine sehr kollegiale Atmosphäre. Im Moment durch Corona natürlich ein bisschen auf Distanz gehalten, leider. Aber ja, das ist so ein bisschen mein beruflicher Werdegang. Also habe dann Anfang des Jahres den Cut gemacht. War vorher halt Trainer im, gehobenen Amateurbereich, könnte man sagen.
Und okay, also so Junioren-Regionalliga oder?
Ja, sowas in der Art. Ich war beim Bonner SC zuletzt Trainer. Ist halt so ein semi-professioneller Verein. Die erste Mannschaft spielt Regionalliga. Die Jugendmannschaften haben zeitweise Bundesliga gespielt in der Vergangenheit. Also den Anspruch sicherlich zum Profifußball auch immer mal wieder mit Spielern jedes Jahr, die in die NLZs wechseln. Ja, aber sage ich mal, vor einem Jahr war dieser Weg dann doch trotzdem nicht so vorhersehbar. Da ist einfach viel Glück dazu gekommen, auch jetzt so diese ganzen anderen Sachen mit Twitter, da habe ich vor einem Jahr noch überhaupt nicht dran gedacht. Das kam halt irgendwie einfach so.
Wo du gerade Twitter ansprichst, also du bist ja vor allem dafür bekannt, eben, was ich eingangs schon sagte, diese wirklich guten, vor allem auch informativen Grafiken zu Statistiken im Fußball generell zu veröffentlichen. Also nicht nur Fußball, du hattest ja, glaube ich, auch mal eine Grafik über Quidditch oder sowas.
Ja, genau. Oder so, ne?
Du wirst das wahrscheinlich auch mit Python oder so programmieren, nehme ich an, oder?
Manche wird es überraschen, die mich kennen, weniger. Ich mache es immer noch Excel. Mit Excel, immer noch.
Ach echt?
Ja. Viele können es nicht glauben. Ich muss so Vorgeschichte sagen, ich bin eigentlich überhaupt kein Datentyp, null. Ich glaube, wir haben auf der Arbeit damals, wie ich noch in der Versicherung war, haben wir so einen Test gemacht. Gibt ja diese Farbentest, welcher Typ bist du? Es gibt dann halt eher so dieser Typ Chef oder bist du eher der Emotionale oder eher der Lockere?
Typ Stromberg.
Genau so. Also bei mir war die blaue Farbe, das ist dieser Datenzahlen-Faktentyp, das war bei mir non-existent. Also ich bin auch so unorganisiert. Also ich glaube, meine Freundin würde dich wünschen, wenn ich im echten Leben so organisiert wäre wie in meiner Arbeit, dann wäre, glaube ich, vieles leichter. Aber es ist bei mir wirklich rein fußballmäßig so gewesen. Ich kann auch nicht programmieren. Ich bin so ein bisschen am Lernen nebenbei, aber leider auch alles ziemlich öde. So, und deswegen habe ich irgendwann mal angefangen mit Excel. Ich habe ja damals, glaube ich, mal wie dieser Twitter-Trend, da habe ich dann mal einen Tweet gemacht. Es sah bei mir halt vor einem Jahr oder anderthalb Jahren genauso aus, wie man sich das mit Excel vorstellen kann. Ne? Es geht, aber sieht nicht gut aus. Und dann habe ich irgendwie immer weiter so ein bisschen, weil ich da vielleicht ein ganz gutes Gespür habe, so was sieht gut aus, was sieht nicht so gut aus, ja, bin ich irgendwie immer weiter reingekommen in diese Spirale und bin halt bei geblieben. Und ich arbeite jetzt seit kurzem halt auch für einen, ja, für einen Profiverein in der Spielanalyse und habe, also viele haben mir gesagt, dann geht es nicht mehr, dann musst du von Excel runterkommen, weil die Datenmengen zu groß sind. Aber ich muss jetzt sagen, also in den ersten 3-4 Wochen funktioniert alles. Also solange ich keine Probleme habe, bleibe ich Excel treu. Habe auch schon mal nach einer Kooperation oder so gefragt, aber
mit Microsoft oder?
Ja, die haben nämlich schon mal kommentiert, haben immer irgendwas geschrieben, aber naja, weiter ging der Kontakt dann leider nicht.
Okay. Hätte ich vielleicht aufgrund meines Berufs ein paar Kontakte dahin.
Ja, nachher nochmal drüber
sprechen. Wollte gerade sagen, ja. Also war es quasi so, dass das Medium Twitter für dich, kann man eigentlich schon sagen, wie eine Art Sprungbrett war, oder?
Ja, absolut. Deswegen habe ich auch dem letzten Mal so ein kleines Giveaway gestartet, was allerdings dann keinen Sieger hervorgebracht hat. Ja, weil ich
sage, das war aber auch schwer.
Das Ding ist, es war letztlich also abhängig von der Menge an Leuten, die mitmachen. Also wenn 500 Leute mitgemacht hätten und bei über 6.000 Followern hätte das ja durchaus sein können, dann wäre es gefallen. Ne? Also
ja,
weil dann hast du wahrscheinlich am Ende jeden Spieler und jede Minute fast abgedeckt. War aber schon witzig, dass dann an dem Mittwoch tatsächlich in den ersten 15 Minuten kein einziges Tor gefallen ist in 6 Spielen. Also das war schon ein bisschen verrückt. Wenn du das so getippt hättest, ersten 15 Minuten kein Tor, wäre es wahrscheinlich reich geworden. Aber nee, klar, ich habe immer gesagt, es ist nur eine Zahl bei Twitter, ist jetzt so eine Floskel, aber letztlich juckt es mich auch nicht. Aber es ist natürlich immer schöner, wenn du irgendeine Arbeit machst, egal ob es Texte sind, Grafiken oder einfach nur irgendwelche Aussagen, und du kriegst eine Resonanz, ne? Das wisst ihr, das weiß jeder andere auch. Wenn du 20 Follower hast und du kriegst nie ein Like, dann ist es schwierig. Ich habe natürlich den Vorteil gehabt, dass ich quasi durch Twitter beziehungsweise durch The False Fullback, da auch nochmal ein kurzer Gruß an Tobi etc.
Ja, hatte gestern Geburtstag übrigens, also wir nehmen jetzt am 29. auf.
Ja, dadurch bin ich halt auf Twitter überhaupt gekommen. Ich habe meinen Account zwar schon seit 5 Jahren, war aber nie aktiv. Ich habe da immer mal bei so einem Gewinnspiel mitgemacht. Da braucht es einen Twitter-Account, habe ich gemacht und dann war das okay. Und da habe ich natürlich dadurch, dass ich bei The False Fullback dann ab und zu auch mal ein paar Retweets hatte, war ich natürlich schnell so bei 100, 200. Also ich habe ja nicht bei null angefangen. Und das hat dann auch so ein bisschen hin, ne? So ein bisschen, wie das halt so ist. Dann hat man mal da 9 Follower, hier und da. Ich habe auch in den ersten Monaten jetzt nicht unbedingt Content gemacht, wo ich sage, boah, wundert mich, dass ich damals nicht schon so viele hatte. Aber dann habe ich halt irgendwie so den Nerv der Zeit getroffen mit diesen Visualisierungen, weil sie halt eben anders aussahen als der Rest. Die meisten Datenanalysten achten halt drauf, also geht's halt einfach um den Inhalt. So, die sehen
zwar auch. Du bist Populist durch und durch und haust einfach nur schön auf die Form.
Ja, ich meine, sie sollen natürlich auch was aussagen, ne? Tun sie auch hoffentlich. Absolut. Aber ich versuche es halt wirklich fürs Auge so schön wie möglich zu gestalten. So, ob da dann ein Spielerfoto dabei ist, das Vereinswappen irgendwo im Hintergrund, das sind alles so Sachen, die brauchst du nicht fürs Verständnis, aber sie geben halt irgendwas her. Und ja, dann habe ich irgendwann angefangen, auch diese 3D-Visualisierungen zu machen und so war es dann irgendwie so eine Lawine. Ne? Dann hast du halt den einen oder anderen, der es dann retweetet, der dann, keine Ahnung, 100.000 Follower hat und ich glaube, ab einer gewissen Zahl, wenn es dann irgendwann so in den 5.000er-Bereich geht, dann verselbstständigt das sich auch irgendwo. Man kennt es ja selber, wenn man jemanden sieht bei Twitter, der hat viele Follower, dann denkt man, cool, dem folge ich so nach dem Motto. Und
wird schon seine Gründe haben, warum das
so ist. Ja, genau, so ist es. Ne? So, und das hat natürlich schon Türen geöffnet. Ich kann jetzt nicht, also ich darf noch nicht sagen, für welchen Verein ich arbeite. Aus
Vertragsdingen,
ja. Aber natürlich, das ist es auch durch entstanden. Ne? Derjenige, der mich dann kontaktiert hat, der hat mich vorher gar nicht gekannt bei Twitter. Der hat es dann über irgendeinen Retweet über 7 Ecken erfahren oder auf mich aufmerksam geworden. Das sind natürlich coole Sachen. Ne? Das ist dann wirklich teilweise ein bisschen irgendwelche Ecken der Welt landet und ja, deswegen, auch wenn es, ich habe letztens, glaube ich, mit Marco kurz bei Twitter Diskussion, also keine Diskussion, einfach einen Austausch gehabt mit diesem Social Detoxing, ist sicherlich wichtig und habe ich mir auch versucht, ein bisschen anzueignen, aber ja, es fällt mir natürlich bei Twitter sehr schwer, weil es mir halt beruflich so viel jetzt schon gebracht hat, da dann jetzt wirklich mal zu sagen, ich mache jetzt mal eine Woche nichts, ne? Das ist irgendwo sehr, wie bei YouTubern auch, ne? Deswegen sehe ich da immer noch den Unterschied. Instagram oder Facebook kann, glaube ich, jeder normale drauf verzichten, aber die YouTuber zum Beispiel, die können auch nicht einfach eine Woche keine Videos machen, weil sie kein Geld verdienen. Ne? Ich würde jetzt sicherlich nicht bankrott gehen, wenn ich eine Woche nichts poste bei Twitter. Ihr kriegt ja da kein Geld für, aber weiß ich nicht. Irgendwie, ja, es macht mir halt auch Spaß und ich sehe es jetzt nicht als Zwang immer, was ich mache. Dann, wenn ich Lust habe, dann tweete ich was und wenn ich keinen Bock habe, dann lasse ich es. Ja, aber nee, es war für mich ein Glücksfall, sage ich mal so.
Ja, ist ja generell, finde ich, ziemlich auffällig, dass in den letzten Jahren, so letzten 8 bis 5 Jahren, vermehrt Leute gab, die eben aus dieser Twitter-Community oder eben aus dieser ehemaligen Spielverlagerung.de im Community mittlerweile bei wirklich großen Vereinen irgendwie sind oder halt bei irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren dabei sind. Also ob das jetzt, gut, René Maric ist da vielleicht das krasseste Beispiel, war ja vorher, glaube ich, schon ein ziemlich krasser Typ im Fußball, aber halt durch das ganze Medium Twitter und auch Facebook damals noch und sein Blog generell Spielverlagerung.de einfach ziemlich viel Reichweite bekommen in seiner ganzen Arbeit und wurde natürlich dann auch aufmerksam. Also ich glaube damals, Marco Rose wurde ja auf ihn aufmerksam, als er den Text über Red Bull Salzburg geschrieben hat, ne, über die U17, die Marco Rose damals trainiert hat. Das finde ich ziemlich, ja, das ist ja ziemlich beeindruckend, aber es ist halt schon auffällig, dass das ziemlich viele Leute so aus dieser ganzen Twitter-Szene jetzt so in Vereinen auf ihn untergekommen sind, halt auch wichtige Aufgaben irgendwo haben. Also sei es jetzt als Trainer oder als Analyst oder wie auch immer.
Ja, es ist auf jeden Fall eine wichtige Entwicklung, weil ich glaube, dass es hoffentlich mittlerweile bei allen angekommen ist, dass du für einen guten Trainer oder einen guten Analysten, was auch immer, nicht unbedingt hochgekickt haben musst früher. Das war ja jahrelang immer der Status quo und dann gab es eine Zeit, wo es irgendwie jeder schon eigentlich gewusst hat, dass das nicht unbedingt einhergehen muss, aber trotzdem letztlich es nicht anders ging und jetzt ist langsam so der Umschwung, ja, auch beim DFB oder bei den Vereinen, ja, dass eben nicht mehr nur auf die Vita geschaut wird. Und das ist sicherlich, also man muss natürlich immer unterscheiden. Mittlerweile gibt es natürlich, also eigentlich komme ich 5 Jahre zu spät mit der Sache, weil ich glaube, vor 5 Jahren hättest du damit noch bessere. Ich habe jetzt halt Glück gehabt, da ich einen sehr guten Verein gefunden habe, aber es gibt natürlich auch Dutzende, also tausende Analysten, mit denen ich auch gute Kontakte bei Twitter habe, die ich viel, viel talentierter finde als mich noch, was dieses ganze Visualisieren angeht oder Programmieren, die eben keinen Verein haben, obwohl sie einen wollen. Und ja, das ist einfach, liegt daran, weil es mittlerweile so viele Vereine gibt, so viele Analysten gibt und ja, wie Sand am Meer. Das heißt, du musst da schon entweder sehr viel Glück haben oder eben so ein bisschen durch deine soziale Kompetenz überzeugen, weil das ist natürlich immer so diese Frage, ne? Hast du die fachliche Kompetenz, kannst aber nicht wirklich verkaufen, dann wird es schwer, weil was ich jetzt mitbekommen habe, so in diesen 3-4 Wochen bei meinem Verein, dass es schon was anderes ist. Also diese Visualisierungen, die man auf Twitter so sieht, die sind alle schön anzusehen, die jucken den Trainer aber letztlich nicht. Ja, ne? So, stimmt, ja. Das ist andere Arbeit, die du da machst. Da geht es eher so darum, wie, ob du das Spiel, also welche Spielsituation du erkennen kannst und dann halt auch in Programmen taggen kannst, damit die Spieler diese Szenen dann nachher sehen können. Also ich glaube, da wären schon viele Datenanalysten, die rein das nur das Programmieren gut können und vom Fußball gar nicht so viel Ahnung haben, die wären wahrscheinlich da fehl am Platz, so meine Einschätzung. Die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung in diesen Vereinen, aber kommt natürlich immer auf die Rolle an. Aber wie du schon sagst, damals war es natürlich mit René Maric und den ganzen Konsorten bei Spielverlagerungen, die waren halt einfach vor ihrer Zeit, ne? Und wenn du bei irgendwas Vorreiter bist, dann ist es immer einfacher, da auch Sprung zu, also Fuß zu fassen, weil es einfach wenige von deiner Art gibt.
Ja, das stimmt. Wie du vorhin sagtest, also mittlerweile gibt es ja wirklich so, also wirklich unfassbar viele Leute, die ja nur auf Twitter rumhängen und irgendwelche Spiele analysieren, sei es jetzt irgendwie grafisch oder nur in Textform. Also gut, den Wahrheitsgehalt dieser Text oder dieser Grafiken erstmal dahingestellt, aber es geht ja trotzdem so viel, so viele Accounts, die man so folgen kann, die sich wirklich nur damit beschäftigen, dass jetzt Spiele der englischen Championship oder der League One oder sowas analysiert werden, so aber total tief, dass so das Bewegungsspiel eines Semi-Amiobi Das ist die weißt du, es gibt einfach, das finde ich halt ganz gut, oder das ist, ja, ich finde es einfach irgendwie cool, dass man mittlerweile so viele Möglichkeiten hat, sich da dahingehend so fortzubilden und so einfach generell einfach so zu Dinge einfach zu sehen und zu verstehen.
Ja, ist auf jeden Fall eine super Entwicklung, einfach auch, ja, ich sage immer, viele sagen, ja, das ist zu viel und das ist eine Übersättigung, aber ich sage immer, man muss es sich ja nicht angucken. So derjenige, der halt Bock darauf hat, der guckt sich ja jeden Tag 6 Stunden diese Visualisierungen an und die Analysen. Wer keinen Bock darauf hat, der lässt es halt. Es wird ja keiner zu irgendwas gezwungen.
Dann hast du Twitter noch nicht verstanden.
Ja, vielleicht bin ich noch zu neu.
Ja, man muss sich halt immer echauffieren, egal über was.
Ja, also das ist, also wie gesagt, ich bin da deiner Meinung. Es ist super, es gibt uns, also ich glaube, du könntest in 50 Sekunden, wenn du Bock hast, keine Ahnung, irgendeine rumänische Liga, willst du mehr von erfahren, dann kannst du in 10 Sekunden Accounts finden, die sich damit beschäftigen. Und das ist halt schon cool, ne? Weil der Markt ist riesig im Fußball, auf der Welt natürlich trotzdem verschwindend klein, dieser Analystenmarkt, aber es ist letztlich klar, Twitter ist sicherlich bei sowas auch wenn es besser ist vielleicht als Facebook oder Instagram vom Diskussionsniveau, würde ich mal sagen, so innerhalb dieses Analysten-Fußball-Twitter-Bubble finde ich den Umgang okay. Also ich habe bisher wirklich noch nie irgendein Problem gehabt mit irgendeinem. Und ich bin zwar auch ein Mensch, der versucht, wenig zu polarisieren, weil ich glaube, ich finde das immer Quatsch, wenn man seine Follower nur deswegen hat, weil man polarisiert. Aber dennoch, ich habe meine Vereine, die ich nicht mag, das ist Bayern zum Beispiel, klar, stichel ich da des Öfteren oder Liverpool, natürlich. Ja. So, da könnte ja auch mal irgendwas zurückkommen, aber es ist bisher nie irgendwie respektlos oder dass ich irgendwie eine Privatnachricht bekommen habe, wo mir irgendwie Tod gewünscht wurde oder so, ne? Was man ja immer wieder hört, ne? Selbst im Fußball dann. Also da muss ich sagen, ich finde, der Umgang ist innerhalb dieser Bubble, glaube ich, relativ respektvoll. Ne? Das sieht man ja auch immer wieder, wie viele Leute auch hin und her retweeten, müssen sie auch nicht machen. Also ich kann jetzt nicht verlangen, dass irgendeiner, der denselben Job wie ich macht und genauso Vereinssuche war, meine Sachen teilt, weil dann, ich bin ja ein Konkurrent in dem Sinne. Mhm. Aber ich glaube, das ist da relativ locker in dieser Community. Deswegen mag ich es auch eigentlich.
Ja, also ich finde, es kommt halt immer ganz drauf an, in welcher Bubble man sich gerade befindet, wie man vielleicht ansonsten twittert so oder generell sich auf Twitter verhält, weil dieses Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so halt es auch wieder hinaus, trifft da, finde ich, glaube ich, ganz gut zu. Aber wenn du halt irgendwie die ganze Zeit nur ein Typ bist, der nur polemische Tweets irgendwie absetzt und immer nur irgendwas Reißerisches postet, dann ist natürlich auch klar, dass dann du auch genau solche Leute wieder in deiner Timeline noch hast, die dennoch genau wieder so antworten werden. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das stimmt. Da ist jeder irgendwo seines eigenes Glückes Schmied. Deswegen.
Okay. Also haben wir jetzt quasi schon mal zwei Floskeln schön abgehakt hier.
Rasenschwein. Ja. Deswegen, ich versuche mich auch da wirklich bei Twitter nur auf den Fußball zu konzentrieren. Ich habe auch zu anderen Themen eine Meinung, aber tut mir leid, ich muss mich jetzt die Leute voll... Also, ja, man. Also,
ja wegen Fußball, so,
ja, weißt du. Und ich glaube nicht, dass ich mit meinen 6.500 Followern eine soziale Verantwortung habe. Ne? Klar, ich habe meine politische Meinung, ich habe meine Meinung zu anderen Themen, aber die muss ich nicht auf Twitter kundtun. Ne? Also ich glaube, das hat auch ein wenig mit Rückgrat oder fehlendem Rückgrat zu tun. Ich mache Fußball-Content und deswegen folgen mir die Leute. Darüber hinaus habe ich ja auch hauptsächlich englischsprachige Follower, das heißt, wenn ich da irgendwie auf Deutsch anfangen würde, gegen irgendwelche Parteien oder irgendwelche Menschen oder irgendwelche Personengruppen dafür oder dagegen zu sprechen, dann wird die Hälfte überhaupt nicht interessieren. Und tut mir, also weiß ich nicht. Andere, wenn das einer machen will, gerne, da lese ich mir auch gerne mal was zu durch, aber wenn ich sowas machen würde, glaube ich eher auf einem zweiten Account, aber da habe ich auch zu wenig Ahnung von. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, Fußball kenne ich mich aus, beim Rest, also meine Freundin nennt mich immer alltagsdumm, mag vielleicht irgendwo stimmen, aber naja, jeder das, was er kann. Ne?
Ja, absolut, absolut. Lass uns mal noch ein bisschen spezifischer werden auf das Thema generell Daten oder Datenanalyse im Fußball. Ich hatte damals, also einige Jahre her, das Buch von Jonathan Wilson, Inverting the Pyramid, also hier das Taktikbuch von Jonathan Wilson. Mhm. Mir ist leider der Name entfallen, es steht bei mir, aber ich kann leider nicht den Buchrücken so richtig gut erkennen.
Mir fällt es auch nicht ein gerade.
Genau, da ging es halt, also das Buch, wer das Buch nicht kennt, das ist halt so diese Taktik-Bibel, so der Neuzeit wird es oft so genannt. Und da ging es in der Einleitung darum, dass er sich mit Freunden unterhalten hat. Und einer von denen meinte, dass Taktik nicht das Wichtigste im Fußball sei, sondern eben Statistiken seien wichtig im Fußball. Dann meinte der andere, nein, Leistung oder generell so Einstellung sei das Wichtigste im Fußball, nicht Taktik und auch nicht Statistiken. Wie würdest du das jetzt sehen als jemand, der sich natürlich sehr, sehr viel mit Statistiken und Datenanalyse im Fußball beschäftigt? Sind Statistiken tatsächlich oder Rohdaten an sich so für dich mit das Wichtigste oder das Ausschlaggebendste im Fußball, oder sagst du, dass es weitaus mehr gibt als nur das? Also ich vermute die Antwort zu kennen, aber...
Da würde ich mich irgendwo unglaubwürdig machen, wenn ich was anderes sage. Ja, schwierig. Vielleicht kurz, ich will jetzt keine Werbung machen, aber genau das Thema Datenanalyse ist bei uns in der nächsten Ausgabe von unserem Fußballtraining-Magazin. Deswegen habe ich da auch jetzt in den...
Wie heißt das? Ist schon ein Titel draußen?
Ja, also das Magazin heißt ja immer Fußballtraining, ist ja quasi dieses monatliche Magazin. Haben da halt jetzt in der 12er-Ausgabe die Datenanalyse als Schwerpunkt und ja, habe da auch in den letzten Wochen deswegen sehr viele Pioniere in dem Bereich auch mit gesprochen über ähnliche Themen. Ich bin schon ein bisschen zwiegespalten. Einerseits muss man sagen, der Fußball hat auch immer ohne Daten funktioniert. Er funktioniert auch immer noch ohne Daten, weil ich glaube, 80 oder 90% aller Fußballvereine in Deutschland, wenn man die Jugendmannschaften mitnimmt, die spielen Fußball ohne irgendwelche Daten und Statistiken. Es funktioniert und die spielen teilweise auch ganz schön Fußball. Auf der anderen Seite geht es natürlich darum, sich Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, weil eine Mannschaft, die eben nicht diese finanziellen Möglichkeiten hat, um jedes Jahr die besten Spieler zu kaufen oder immer nur ja, dadurch eben den besten Fußball zwangsläufig zu spielen, die muss natürlich schauen, wie sie überlebt. So, und das geht halt nur durch harte Arbeit und eben durch innovative Ansätze. So, und da sind die Daten natürlich ja enorm wichtig. Ich finde immer, die Daten an sich helfen einem nicht weiter, man muss halt wissen, wie man sie einsetzt. Siehe Liverpool, die machen es ganz gut, weil Klopp da sehr viel Vertrauen hat in sein Team mit einem Einwurftrainer, Thomas Kronemark, der da immer wieder neue Impulse schafft, oder auch dieses ganze Analystenteam, was da einen riesen Einfluss hat. Manchester City, Barcelona, Bayern, die haben alle super talentierte und kompetente Analysten, aber die haben eben nicht in jedem Verein denselben Einfluss oder dasselbe Mitspracherecht. Oftmals hat man das Gefühl, viele Top-Vereine haben einfach irgendwann gesagt, boah, wir müssen jetzt hier auf diesen Datenzug aufspringen, aber sie nutzen es halt nicht. Es ist halt irgendwo da, wenn man einer fragt, ja, was macht ihr so mit Daten? Ja, wir sind perfekt ausgerüstet, wir haben die neuesten Softwaren, wir haben sämtliche Datenanbieter, aber sie nutzen es halt nicht für ihr Spiel. Und das ist wahrscheinlich das Entscheidende. Du musst halt wissen, was du mit diesen Daten anfangen kannst. Wenn ich jetzt weiß, keine Ahnung, mein nächster Gegner, wenn er unter Druck gesetzt wird, geht die Passgenauigkeit um 30% nach unten. Dann ist es letztlich erstmal nur eine Aussage, ein Fakt. Mhm. Was ich jetzt damit mache, ist ja immer noch mir überlassen. Ob ich meiner Mannschaft jetzt sage, setzt sie unter Druck, oder setzt sie nicht unter Druck, was auch immer, setzt sie nur teilweise unter Druck. Das muss halt dann jeder Trainer selber entscheiden. Aber unterm Strich ist es für mich momentan so mit der Entwicklung schon fatal, wenn man sich da komplett schließt. Und das machen ja auch die wenigsten Mannschaften. Selbst in Deutschland, Statsbomb hat jetzt Augsburg, glaube ich, eine Kooperation. Ich meine jetzt auch Leverkusen.
Hat er da, glaube ich, auch. Ne?
Genau. Da sieht man dann schon, ja, dass da mittlerweile eigentlich ja kein Verein mehr komplett verschlossen zu ist, weil es einfach unnötig ist. Es sind sicherlich humane Kosten. Ich kenne natürlich jetzt nicht diese kompletten Preisstaffeln und Systeme, die dann da eine Rolle spielen, aber ich glaube, verglichen mit einem Gehalt von einem Spieler oder mit einer Transfersumme ist das alles irgendwo stemmbar, und der Nutzen ist halt einfach ja grenzenloses. Ob das jetzt wirklich Spielerverpflichtungen sind, wenn man sich den Mislintat anschaut, der jetzt so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, der da jahrelang ja Millionen gemacht hat, weil die Vereine so geil auf ihn waren, auf seine Expertise, weil er Spieler halt aufgrund von Daten verpflichtet hat. Und das ist ein Punkt, aber eben auch dieses ja wie spiele ich gegen eine Mannschaft, wo ich weiß, dass sie eben die und die Werte hat. Ne? Eine Mannschaft, die, wo man weiß, die ist in den letzten 20 Minuten, läuft die weniger. So, das kann ich ja alles nutzen. Ne? Dann weiß ich, okay, vielleicht muss ich dann in den letzten 20 Minuten nochmal mehr wechseln oder offensiver spielen, weil die Mannschaft platt ist. Standardsituation, Riesenthema, ne? Midtjylland in Dänemark Meister geworden mit 25 Toren nach Standards. Das ist nicht so, dass die das irgendwie einen tollen Eckballschützen hatten oder nur 3 Meter Leute in der Box. Die wussten genau, wo sie den Ball hinflanken müssen, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf ein Tor. Und das hast du halt nur, wenn du Daten hast, wenn du Expected Goals Werte hast, wenn du Shotmaps hast und weißt, wo ist einfach die höchste Wahrscheinlichkeit auf einen Torerfolg. Und ja, sich dem zu verschließen, ist, glaube ich, fahrlässig.
Ja, also du hast es ja vorhin schon angesprochen, kann auch natürlich einen riesen Impact haben bei Transfers, bei Spielerverpflichtungen und manchmal auch so bei, also ich glaube eher weniger bei so Sachen wie, wo leihe ich als Mannschaft den jungen Spieler hin, damit er Spielpraxis bekommt. Das hatte ich, glaube ich, schon mal auch mit Marco schon mal im letzten Podcast irgendwann mal angesprochen, dass viele Vereine, glaube ich, einfach relativ planlos sich, in Anführungsstrichen planlos, ist ja auch ein bisschen anmaßend, als denen jetzt zu unterstellen, aber dass viele Vereine, glaube ich, einfach nicht oder nur einen erstbesten Verein nehmen und den Schüler einfach irgendwo hinleihen, damit er halt irgendwie verliehen ist und vielleicht ein Stück weit von der Gehaltsliste auch verschwunden ist. Aber wäre da vielleicht auch ein spannender Ansatz, vorher zu gucken, wir haben jetzt Spieler X, den müssen wir jetzt verleihen, würde er denn zu Mannschaft ABC passen oder so?
Ja, nee, ist ein super, super Ansatz und ist auch, glaube ich, ein Thema bei unter anderem Statsbomb, die sich sehr auf diesen Spielstil von Mannschaften fokussiert haben, eben versuchen, diesen Spielstil von Mannschaften möglichst gut darzustellen, und da kann man dann halt schauen, ne? Wenn ich jetzt selber eine Mannschaft bin, die viel Ballbesitz hat und die oft gegen tiefstehende Mannschaften agiert, dann macht es ja wenig Sinn, wenn ich meinen Spieler an eine Mannschaft ausleihe, die 90 Minuten hinten drin steht und auf Konter spielt. Ne? Dann wird er vielleicht spielen und wird auch jedes Spiel durchspielen, aber dann bringt ihn nicht weiter. Ne? Dann kommt er nach einem Jahr wieder zurück und denkt sich, wo bin ich jetzt gelandet? Ich habe die ganze Zeit immer nur verteidigen müssen. Jetzt muss ich auf einmal 80 Pässe pro Spiel spielen. Also da ist, glaube ich, schon noch Potenzial, weil da kann ich mich an einige Laien erinnern, ohne da jetzt direkt an dem Kopf zu haben, wo ich gedacht habe, was macht der da?
Renato Sanchez zu Swansea.
Ja, sowas zum Beispiel. Ja, ne, also unverständlich teilweise. Ist dann einfach ein verschenktes Jahr. Ne? Der ist ja von der Gehaltsliste, aber ja, eine Laie soll ja auch sportlich was bringen.
Eigentlich schon, ja, das stimmt. Du sagst ja vorhin, dass einige Vereine wahrscheinlich auch dieses Potenzial einfach nicht nutzen. Also wo siehst du denn noch Potenzial, was man einfach nutzen könnte? Also jetzt unabhängig von den Sachen, die du vorhin schon gesagt hast, vielleicht so Sachen, die man jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Also Expected Goals war sicherlich eine Sache, die jetzt mittlerweile ziemlich viele Vereine nutzen. Würdest du ja sagen, dass es da noch andere Sachen gibt, die jetzt so noch ein bisschen im Untergrund herum schippern?
Ja, ich glaube, ein wichtiges Thema sind so ein bisschen ich will sie jetzt mal Laufdaten nennen, die sind in der Öffentlichkeit kaum zugänglich, weil ja mittlerweile es gibt zwar immer mehr auch Public Data, nenne ich es jetzt mal, über Y-Scout oder dieses FB Ref, wo es ja sehr, sehr viele Daten gibt, aber diese Tracking-Daten, die behalten diese Datendienstleister und Vereine schon immer sehr, sehr verschlossen, weil die genau wissen, was die wert sind, wie viel ein Spieler läuft, wie viele Sprints ein Spieler pro Spiel gemacht hat, wie viele progressive Läufe. Also das sind natürlich schon die Daten, die dann letztlich sehr, sehr wichtig sind, weil durch reines Laufen gewinnst du zwar keine Spiele, aber durch richtiges Laufen gewinnst du schon Spiele. Und wenn du beides machst, du läufst mehr und du läufst in die richtigen Räume und richtigen Richtungen, dann hast du, glaube ich, schon einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das ist sicherlich ein Punkt und eben, ja, wo immer noch Potenzial ist, auch wenn wir eben drüber gesprochen haben, dass es immer mehr Leute gibt, die das machen, aber die vereinfachte Darstellung eben von diesen Daten, also die Spieler müssen es ja auch verstehen, wenn ich dem Spieler jetzt da irgend so eine komplexe, siebenseitige Excel-Tabelle zeige mit all seinen falschen Entscheidungen, dann wird es ihm das, glaube ich, wenig bringen. Das heißt, es muss ja schon für die Spieler so dargestellt werden, dass er genau sieht, okay, das hat er schlecht gemacht, das macht er gut. Oder zum Beispiel letztens bei Twitter, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, er arbeitet auch für einen Verein und hat dann so ein Vergleichsfoto geschickt, dass er mit einem Verein, mit dem er zusammenarbeitet, mit dem Spieler vor einem halben Jahr, hätte er ihm gesagt, dass er halt zu oft aus schlechten Positionen schießt. Und da hat er ihm die Shotmap gezeigt, da waren dann wirklich sehr viele Schüsse aus großer Distanz, die auch dann alle vorbeigegangen sind. Und dann hat er ein halbes Jahr später diese Grafik wieder angefertigt mit der Hinrunde jetzt oder was auch immer. Und da hat man gesehen, der Radius ist immer kleiner geworden. Er hat weniger Schüsse genommen, aber halt aus besserer Position. Und das sind, glaube ich, dann, da kann man stolz drauf sein, weil dann weiß man, es hat auch einen Effekt auf dem Platz. Weil, wie du schon sagst, warum so viele Vereine, glaube ich, immer noch dem Thema irgendwo nicht so offen sind, ist einfach diese grundsätzliche Skepsis. Es ist halt nicht messbar. Ne? Es ist schwierig zu sagen, wir haben am Wochenende gewonnen oder verloren wegen unserer Datenanalyse. Das ist schwer zu sagen, ne? Ganz schwierig zu sagen, aber da muss man einfach Vertrauen haben in diese Leute, weil das einfach eine Riesenkompetenz ist, die diese, also Datenanalysten an sich haben oder auch Spielanalysten. Und das ist halt einfach ein Prozess, ne? Das muss nicht direkt gut gehen, aber wichtig ist halt durch diese, also die Daten, so kann man es vielleicht runterbrechen, die Daten zeigen halt so ein bisschen, blicken hinter die Ergebnisse. So, und du kannst an Daten absehen, ob du das Potenzial hast, in den nächsten Spielen, wenn du so weiterspielst, immer mal wieder zu gewinnen oder eben nicht. Ne? Und ja, wenn du nur auf die Ergebnisse schaust, dann wirst du irgendwann falsche Entscheidungen treffen, ob das jetzt Trainerfeuerungen sind oder Spielerwechsel. Und das ist, glaube ich, das, was kein Verein gebrauchen kann, letztlich.
Mhm. Aber woran würdest du jetzt trotzdem festmachen, dass man statistisch gesehen gut gespielt hat, aber vielleicht dann im Ergebnis einfach schlecht war? Also, dass die Ergebnisse aber nicht stimmen, aber die underlying Stats halt irgendwie gut waren.
Ja, vielleicht wirklich das Simple sind halt einfach die Schüsse. Also wenn ich jedes Spiel 15 oder 16 Schüsse habe aus guten Positionen, wo 8 aufs Tor gehen, aber dann halt in dem einen Spiel vielleicht der Torwart überragend hält, in dem anderen, keine Ahnung, treffe ich halt zweimal Aluminium, dann ist, wenn ich das so beibehalte, werde ich irgendwann Ergebnisse erzielen. Das ist ein Fakt. Auf der anderen Seite, wenn ich mir Mannschaften angucke, wie Schalke zum Beispiel, da ist es, also, ich meine, es ist trotzdem schlimm, auch für die Fans, aber es hat ja niemanden, ehrlich gesagt, verwundert, dass sie nach dieser Saison, wo sie Zweiter geworden sind, unter Tedesco in der nächsten Saison auf einmal so abgekackt sind. Weil es war, die haben ja nicht gespielt wie ein Tabellenzweiter. So, und das ist eine Floskel, wenn man sagt, ja, die spielen ja schlechter als ihr Tabellenplatz, aber es war halt auch belegbar. Die hatten fast in keinem Spiel, waren sie wirklich überlegen und hatten mehr Schüsse oder hatten riesen Ballbesitz. Weil Ballbesitz wird auch so, mittlerweile wird Ballbesitz für mich so ein bisschen unterbewertet. Es war eine Zeit lang, da hat man immer gesagt, Ballbesitz wird überbewertet, weil er nichts bringt, aber für mich ist es schon ein Indiz auf Dominanz. Also wenn ich die ganze Saison 80% Ballbesitz habe oder 70, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass ich absteige. Ja. Also, ne, weil der Gegner hat ja wirklich nur 30% Chance, ein Tor zu schießen mit dem Ball. Gibt natürlich immer andere Beispiele, wenn ich nach Spanien zu Getafe gucke, die mit 30% Ballbesitz im Schnitt ganz gute Leistung bringen. Aber letztlich, umso dominanter ich spiele und umso mehr Torschüsse ich abgebe, umso besser wären auch meine Ergebnisse am Ende. Ne? Und ja, das muss man wissen. Und das, ich weiß nicht, ob das gelesen hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. War es in der Biografie von Klopp? Oh, muss ich auch gerade überlegen.
Der von Honigstein, oder?
Kann sein. Irgendwo stand auf jeden Fall auch drin, Klopp war ja damals mit dem BVB in ähnlicher Situation, wo er irgendwie alles gewonnen hat und dann auf einmal gegen den Abstieg gespielt hat. Und da hat ihn dann später, wie er nach Liverpool gegangen ist, hat ihn einer darauf angesprochen, ob er überhaupt gewusst hätte, wie seine Mannschaft damals unterperformt hat, dass sie theoretisch eigentlich von ihrem reinen Spiel, also ne, von den Schüssen, von der Dominanz, eigentlich das System gesagt hätte, die hätten am Ende Sechster oder Fünfter werden müssen. Und da hat er gesagt, nee, wusste er zu der Zeit nicht, weil es das damals einfach noch nicht so richtig gab. Das ist ja jetzt schon viele Jahre her. Und da sieht man dann einfach, wie schnell sowas dann auch, wenn es unentdeckt bleibt, zu Trainerentlassungen oder so führen kann. Ne? Wenn du wirklich ja nicht darauf achtest, wie die Mannschaft sich entwickelt, sondern einfach nur schaust, naja, die Ergebnisse passen nicht, dann ja, kann es wirklich sein, dass du eine Entscheidung triffst, die du irgendwann bereust.
Hm. Aber ich würde jetzt als Gegenthese dazu einfach mal Mannschaften wie Paul Dardais, härter einen Raum werfen wie Lucien Favres Gladbach damals oder aktuell Sean Dyche bei Burnley, die ja seit Jahren oder damals in ihrer Zeit eigentlich immer so bei den Expected Goals werden, also den zu erwartbaren Toren irgendwie immer quasi oder fast immer schlechter waren als ihr Gegner. Und auch weniger Ballbesitz hatten in der Regel und generell mehr Torschüsse zugelassen haben als ihr Gegner, aber dann trotzdem eigentlich immer eine gute Rolle gespielt haben. Also Burnley ja sogar in die Europa League gekommen, aus der Premier League heraus, glaube ich, Platz 7 damals oder so.
Also würde ich ja, das natürlich. Ne, es gibt sicherlich auch immer Ausnahmen. Es ist natürlich auch, das ist ja immer die Krux, es ist ja so ein bisschen wie bei Roulette. Man sagt ja auch, wenn ich immer auf Rot setze, dann werde ich irgendwann gewinnen. Mhm. Aber dieses Irgendwann ist ja ein undefinierter Zeitpunkt. Es hätte zum Beispiel auch sein können, dass Schalke mit Tedesco 3 Jahre Zweiter wird oder vielleicht auch mal Meister wird mit diesem Fußball und erst im 4. Jahr auf einmal abkackt. Dann aber wirklich richtig. Das heißt, dieser Zeitpunkt, wo sagen wir mal, die Leistung sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt oder auch umgekehrt, der ist ja nicht festgelegt. Ne? Das kann wirklich sein, dass eine Mannschaft über 3 Jahre hinweg eigentlich zu viele Punkte holt für ihren Spielstil. Und wenn ich mir Burnley
aber ist das dann nicht einfach eine Qualität auch für das Team, was dafür spricht? Also wenn ein Team wirklich Jahr für Jahr immer statistisch gesehen unterperformt, immer weniger Expected Goals hat als der Gegner und halt eigentlich immer einfach immer überperformt.
Ja,
kann es eigentlich auch eine Qualität sein.
Klar, also, auf jeden Fall. Das hat natürlich auch mal ein bisschen damit zu tun, dieses Expected Goals alleine ist ja auch,
sinnbildlich dafür, weil das halt auch so gerne einfach sehr, 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 sehr überhöht wird in seiner Bedeutung. Also auf Twitter heißt halt immer, ja, die hatten ja Expected Goals Wert von 2, die anderen hatten 1,8. Das ist ganz klar, da muss ja irgendwie, weiß ich nicht, Dortmund gewinnen.
Ja, das wird, wie gesagt, wenn ich mir Burnley diese Saison angucke, haben jetzt, glaube ich, nach 6 Spielen 1 Punkt. Vielleicht ist jetzt der Punkt eben gekommen. Ne? Weil so gern ich Mannschaften wie Getafe liebe, so wie sie spielen. Aber ich kann trotzdem, ist es für mich halt ausgeschlossen, dass so eine Mannschaft konstant damit ist. Es kann sein, über 5 oder auch 6 Jahre, aber konstant ist es einfach schwierig für mich, weil.
Aber was soll denn konstanter sein als 5 oder 6 Jahre?
Ja, die Frage, es wird wahrscheinlich kaum einer so lange geschafft haben, aber selbst über 3 Jahre ist es einfach schwierig, da eine Konstanz reinzubringen.
Selbst das ist doch mittlerweile schon relativ konstant, wenn du anguckst, wie hoch die Trainerfluktuation allein in der Bundesliga ist. Also ich bin immer noch der Meinung, dass Hertha nachdem sie Dardai rausgehauen haben damals in der Saison, hat einfach keinen Gefallen getan, weil man dachte, man müsste irgendwie, oder man wäre vom Kader her besser, aber wie man damals gesehen hat, hat der Dardai wirklich das meiste aus dem Kader rausgeholt.
Ja, Hertha hat, glaube ich, sowieso das Problem, dass da auf, also ich meine, letztlich trifft es ja ganz gut, jede Mannschaft muss versuchen zu erkennen, was kann ich und was kann ich nicht. So, und ich glaube, die Hertha, die denkt, sie könnte Sachen, die sie aber nicht kann. So, und das ist ein Problem. Ne? Wahrscheinlich wäre die Hertha wirklich gut bedient gewesen, wenn sie einfach über Jahre hinweg mit einer relativ konservativen Spielart immer im Mittelfeld gelandet wäre. Und dann hätte man irgendwann vielleicht sagen können, komm, wir sind jetzt, haben uns so stabilisiert, dass wir jetzt mal den Schritt wagen, mehr zu wollen. Der kam für mich aber ein paar Jahre zu früh und jetzt ist mal irgendwo eine Mannschaft, die den Anspruch hat, auf Ballbesitz zu spielen und so, aber irgendwie funktioniert ja nicht. Ne? Also ein anderes Thema, da könnten wir mal mit Marc Schwitzki drüber sprechen, aber ich glaube, das ist, glaube ich, Burnley genauso, wie ne? Die wissen genau, sie können halt nicht anders spielen. Wenn sie anders spielen würden, ich habe es gestern auch irgendwo getweetet oder vorgestern bei Atletico. Man sieht ja jetzt, warum Simeone so spielen lässt. Ne? Sobald die anfangen, mehr nach vorne zu spielen, knallt das hinten. Ne? Und es ist halt so. Ne? Ich mache auch nie einer Mannschaft einen Vorwurf, wenn sie eher passiv spielt oder, keine Ahnung, halt ne, vielleicht nicht so überlegen ist oder dominant spielt, weil jeder wissen, Fußball kann auf verschiedene Weise gespielt werden. Das sage ich auch immer, wenn mich einer fragt, ja, warum spielt die Mannschaft denn nicht mehr auf Ballbesitz? Also Fußball ist ja kein Spiel, wo es nur einen Weg gibt. Aber dennoch glaube ich, deswegen bin ich ja auch, weiß ja jeder, ein Fan von Guardiola, wenn du diesen dominanten Ansatz hast und du hast jedes Spiel 70-75% Ballbesitz, dann wirst du trotzdem die meisten deiner Spiele gewinnen, wenn du auch irgendwo eine gewisse Qualität im Kader hast. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wenn du eben nur 35% Ballbesitz pro Spiel hast, wirst du nicht die meisten Spiele gewinnen. Das ist meine Meinung.
Würdest du Atleticos, Simeones Atletico auch als dominant bezeichnen, trotz weniger Ballbesitz in der Regel?
Ja, schon, weil sie, glaube ich, durch ihr Spiel gegen den, also Dominanz wird oftmals mit dem Spiel mit dem Ball ausschließlich benutzt, aber ich glaube, du kannst auch ohne Ball dominant sein. Und man darf es natürlich auch nicht ganz unterschätzen, selbst, also ich habe ich auch, glaube ich, eben selber falsch gesagt, selbst eine Mannschaft wie Getafe hat, glaube ich, also es ist ja nicht so, wir reden ja hier, wenn wir über Ballbesitz jetzt mal an sich sprechen, Atletico ist ja auch im Ballbesitz jetzt nie also konstant im unteren Bereich. Die haben ja schon auch, ich müsste jetzt mal nachkommen, ich gehe davon aus, die haben in der La Liga-Saison im Schnitt auch ihre 50% Ballbesitz. Ja, genau, ne? Also, die Tafel hat 40 oder so. Ne? Also so krass ist es ja nicht, aber eine Mannschaft wie Newcastle, die, glaube ich, wirklich da irgendwo unten rumrennt oder Augsburg. Augsburg wird diese Saison nicht über Platz 14 hinauskommen. Das geht einfach, so wie die spielen, geht das nicht. Die sind jedes Spiel schlechter als ihr Gegner. In jedem Spiel, die werden nicht. Das geht mal gut, das ist gegen Dortmund gut gegangen, aber das wird auf Dauer halt nicht gut gehen. Du musst zumindest irgendwie, ja, wie es Atletico halt macht, du musst halt gegen den Ball den Gegner so steuern und so stressen, dass es fast schon eine Dominanz ohne Ball ist. Das ist halt schwierig, das können wirklich nur die besten Teams. Ne? Da müssen wir bei Augsburg oder Newcastle etc. nicht drüber reden. Aber es ist eine endlose Diskussion. Ne? Ich glaube, viele Leute finden halt Ballbesitz, Fußball super. Ich finde ihn auch klasse, weiß aber auch, dass es nicht das Allerweltsmittel ist, um Spiele zu gewinnen. Aber ja, ich würde trotzdem immer den Weg wählen, weil es für mich einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist. Wenn ich den Ball habe, die meiste Zeit im Spiel, das sagen wahrscheinlich auch dann letztlich, um wieder auf das Thema zu kommen, die Daten, wenn ich den Ball habe und ich spiele mehr Pässe oder ich spiele mehr, überspiele mehr Linien, um da vielleicht Packing nochmal kurz mit reinzubringen, dann gewinne ich auch in der Regel mehr Spiele. So einfach ist das. So, und wenn ich weniger Ballbesitz habe, weniger Torschüsse abliefere und nicht so dominant bin, dann kann ich auch Spiele gewinnen. Aber ich muss trotzdem immer darauf hoffen, dass mein Gegner seine Chancen nicht nutzt oder dass mein Gegner keine Lösung findet. Ne? Das spielt ja immer mit. Getafe ist ja davon abhängig, dass der Gegner gegen ihr Spiel keine Lösung findet. Wenn es der Gegner macht und er weiß auf einmal, wie ich gegen so eine Mannschaft spiele, dann wird es schnell schwierig. Ne? Und deswegen.
Gut, aber auf der anderen Seite kannst du da genauso gut auch sagen, warum muss denn diese Mannschaft wie City, die halt in jedem Spiel mehr Ballbesitz als der Gegner hat, die müssen ja trotzdem genauso gut darauf hoffen, dass der Gegner einen Fehler macht. Also die können ja genauso gut darauf hoffen, dass der Innenverteidiger nicht mit reinrückt oder der Außenverteidiger vielleicht den Flügelschirm im Rücken übersieht, weißt du? Also die müssen ja genauso darauf hoffen. Deswegen kenne ich ja halt diesen Ansatz, den Zorniger damals, glaube ich, als er zu Stuttgart ging, sagte, dass Fußball die Mannschaft gewinnt, die weniger Fehler macht, finde ich auch, hat auch auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, glaube ich. Auch wenn ich natürlich bei dir bin, ich bin eigentlich auch eher der Ballbesitz-Fan, gebe ich dir recht, aber ich finde, man sollte auch die Gegenseite betrachten. Ne? Dass man als Mannschaft natürlich genauso gut auch darauf reagieren sollte, was der Gegner macht. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendeine Mannschaft bin, die halt keinen Mittelstürmer hat, keinen großen, aber halt immer nur auf den Flügel angreifen und irgendwie Flanken in den Strafraum schlage, habe ich vielleicht doch mehr Ballbesitz als der Gegner. Aber nutzt es halt nicht richtig, nutzt halt nicht die richtigen Mittel.
Gestern habe ich mir den BVB mal angeguckt in der Champions League auch über 90 Minuten und da war es ja auch ein typisches Spiel. Zenit hat ja nichts nach vorn, null. Also glaube ich, noch bei Twitter mich kurz drüber aufgeregt, dass da Artem Tschuba vorne als Stürmer spielt, wenn doch die einzige Chance gegen Dortmund für so eine Mannschaft ist, ein Konter. Und Tschuba ist wahrscheinlich ja ein super Spieler, ich mag ihn auch, aber der ist halt
alles andere als schnell.
Ist jetzt nicht unbedingt schnell. Ja. So. Und die haben wirklich 10 Italiener in der ersten Halbzeit, die hatten keine einzige Offensivaktion. Die haben jedes Mal den Ball zu Tschuba gespielt Und der konnte ja nicht den Verteidiger überlaufen oder so. Das heißt, Dortmund konnte ja auch ganz hoch stehen, weil sie ja wussten, also selbst der Hummels wird den Schuber ja auf 10 Metern einholen. So, und die haben immer wieder den Ball verloren und Dortmund hat immer wieder Druck gemacht. Immer wieder. Das ganze Spiel lief eigentlich nur in eine Richtung. Und Dortmund hat scheiße gespielt eigentlich, haben schlecht gespielt. So, und trotzdem wäre es am Ende, kann man sagen, es hätte auch 0-0 ausgehen können, aber letztlich, irgendwann passiert dann halt das Tor, wenn du so passiv spielst. Irgendwann fällt's. Ne? Dann ist es halt gestern ein Elfmeter gewesen. Da kann man jetzt sagen, das ist Glück, aber ein Elfmeter ist halt ein Elfmeter. Ein Elfmeter passiert durch eine Situation, die im 16er stattfindet. Zenit hätte gestern keinen Elfmeter bekommen können, weil die fast nie im 16er waren. Ne? So, und deswegen, du musst halt, ich glaube, das Optimum, was du als Mannschaft oder als Trainer erreichen kannst, ist wirklich so dominant zu spielen, dass letztlich sämtliche Zufallsmomente und sämtliches Pech auf der Welt dir nichts anhaben kann. Das hat Guardiola, glaube ich, eine Zeit lang versucht. Mittlerweile kann er sicher sagen, das geht für ihn nicht. Ne? Also da ist ja schon so viel falsch gelaufen. Ja. Die Bayern sind auf einem guten Weg. Du hast mittlerweile das Gefühl, bei den Bayern kann passieren, was will. Die können eine rote Karte bekommen, die können 7 Pfostentreffer landen, die würden immer noch gewinnen. Ich glaube, das ist so dieses Nonplusultra, was du als Mannschaft erreichen kannst, dass du wirklich in jedem Spiel so dominant bist, dass du sagen kannst, scheißegal, unser Stürmer, der kann 6-mal vom Tor daneben schießen, wir gewinnen trotzdem. Und das ist, glaube ich, die Suche nach dem heiligen Gral, auf die jeder Trainer sich begeben hat in den letzten Jahren. Und jeder ist irgendwie gescheitert. Mal gespannt, ob Flick mit den Bayern da jetzt vielleicht der Nächste ist, der da vielleicht dann auch mal Erfolg mit hat, konstant. Aber es ist interessant.
Was wäre konstant für dich? 2, 3 Jahre, 4 Jahre, oder?
Ja, konstant ist für mich tatsächlich dann auch wirklich, ich meine, Bundesliga jetzt nicht so gesehen, aber wenn die Bayern dieses Jahr wirklich wieder die Champions League mit dieser dominanten Spielweise gewinnen würden, das wäre für mich schon, also schon ein Riesending, ne? Weil letzte Saison kann man ja noch sagen, war eine Ausnahmesituation, viele Mannschaften waren eben nicht bei 100% und wenn die Bayern nochmal mit dieser Spielweise, mit dieser wirklich, also ich meine, ich mag die Bayern nicht, deswegen fällt es mir schwer, darüber zu reden, aber es ist schon geil, ne, wie sie spielen. Wenn die damit wieder die Champions League gewinnen, dann ist es für mich wirklich eine Diskussionsgrundlage für einer der besten Mannschaften der letzten 50 Jahre, ne, weil da spielt das Glück überhaupt keine Rolle. Klar, ne, hinten haben sie halt Neuer, der hält dann auch mal Dinger, die vielleicht, wo man sagt, boah, da haben die Bayern jetzt Glück gehabt, dass der nicht reingeht. Aber da wird immer wieder nach vorne gespielt, immer wieder versucht, sich so viele Chancen rauszuspielen, dass irgendwann einer reingeht. Und das ist halt schon beeindruckend, wie ich finde.
Ja, absolut. Um vielleicht kurz den Abschluss hier noch zu machen, weil du gerade Neuer ansprachst, würde mich mal interessieren, gibt es denn jetzt, also generell ist es ja relativ schwer, glaube ich, Torhüter zu analysieren, nur mit Daten? Weil da, glaube ich, immer sehr, sehr viel Kontext mit reinspielt. Also, welche Spieler standen drumherum? War das Schussfeld oder das Blickfeld verdeckt? Gibt es da irgendwie eine neue Erkenntnis? Also, dass die aktuelle ist irgendwie dieser Post-Shot-Expected-Goals-Wert, also PSXG, der quasi die Wahrscheinlichkeit misst, mit der ein Ball ins Tor gegangen wäre. Und wenn der Keeper den Ball halt hält, dann hat er dann irgendeinen positiveren oder negativeren Wert, je nachdem, ob eben gehalten oder nicht. Kannst du irgendwelche Einblicke geben? Gibt es da irgendwelche Neuerungen?
Ja, ich glaube, du hast es eigentlich schon fast perfekt erklärt. Ich glaube, dieses Post-Shot-XG ist wahrscheinlich der aktuell zumindest Wert, der da irgendwie am objektivsten ist. Aber du hast ja schon gesagt, es ist schwierig, Torhüter zu bewerten, weil ja, da spielen ja so viele Dinge eine Rolle. Geht ja auch viel um Startposition. Wenn Torwart, also teilweise habe ich das Gefühl, bei Freistößen oder so, da viele Torhüter stehen alibimäßig gefühlt zu weit in einer Ecke, damit, wenn der Ball in die andere geht, kann er sagen, ja, wir konnten ja nicht halten, ne? So ein bisschen, ja, ich glaube, da spielen halt viele so weiche Faktoren eine Rolle, die mit Daten halt irgendwie schwer, ja, zu kennzeichnen sind. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, im englischsprachigen Raum gibt es so einen, ich glaube, Harrison, irgendwie irgendwas mit Harrison, der macht da auch immer sehr interessante Analysen. Ja, ist schwierig, ne? Du kannst es ja selber sagen. Es gibt da nicht so viele andere, die sich mit Torhüterspiel so auseinandersetzen, ne? Das ist super interessant. Ich wünschte auch, ich hätte da mehr Ahnung von. Ich muss sagen, Torhüterspiel bin ich auch, ja, weiß ich nicht. Ich wünschte, ich hätte da mehr Ahnung von, weil ich, glaube ich, also mega interessant finde, ne? Auch einem Torwart Feedback zu geben nach einem Spiel, egal ob jetzt im Profi- oder im Jugendfußball. Aber ja, wie du schon sagst, die Entwicklung da ist, glaube ich, begrenzt, weil es einfach, ja, weiß ich nicht, man müsste meinen, es wäre besser zu bewerten, weil es ja irgendwie, ja, eher eine statische Situation, ne? Da fließen ja gar nicht so viele Pässe oder so irgendwie mit ein, aber es ist tatsächlich irgendwie schwierig, da eine objektive Bewertungsgrundlage zu haben.
Ich glaube, da fällt halt einfach immer ganz, ganz viel dieser Eye-Test mit rein. Dass man einfach selber sich die Szene anschauen muss und man da einfach nicht das irgendwie auf ein oder zwei Zahlen runterbrechen kann.
Ja, absolut.
Die Torhüter-Performance, also da ist wirklich, glaube ich, am ehesten kommt da tatsächlich noch der PSXG-Wert dran, der quasi dieses Gegenstück ist zum Expected Goals-Wert. Aber selbst da muss ich halt immer noch sagen, gibt es immer noch viele Grauzonen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass viele Expected Goals-Werte ziehen da, glaube ich, auch gar nicht die äußeren Umstände mit rein. Also welche Spielminute, wie viele Chancen der Stürmer vielleicht vorher vergeben hat oder sowas. Mhm. Das ist nicht reingezählt, weißt du? Also wenn der Torhüter vielleicht vorher im Spiel schon vier Dinger rausgebissen hat, dann wird der Stürmer mit einem ganz anderen Gefühl, glaube ich, oder der Torhüter generell mit einem ganz anderen Gefühl da in die ganze Situation reingehen.
Ja, das stimmt. In eine ganz andere Situation reingehen. Die Kommunikation oder Ausstrahlung ist ja auch mit das Wichtigste bei dem Torwart, ne? Das ist halt schwierig darzustellen. Wie willst du mit Daten darstellen, wie der Torwart, was er für eine Ausstrahlung hat, ne? Willst du jetzt sagen, wie oft er pro Minute einen Mitspieler anschreit oder so, ne? Der hat ganz gute Karte Werte damals gehabt.
Nach ihm benannt.
Ja, genau.
8 Kahn
pro 90 Minuten. Ja, die haben wir doch eine eigene Metrik nochmal entworfen.
Eben, ja.
Das ist so schön.
Sehr gut. Mich würde jetzt abschließend tatsächlich noch interessieren, wie du zu Goal Impact stehst. Das ist ja der Wert, der ja so vor, glaube ich, auch mit so dieser ganzen Spielverlagerung die Szene so ein bisschen mit hochkam, der ja den Wert oder das Können eines Spielers so aufwiegt. Ne? Also je mehr Tore der Spieler oder die Mannschaft schießt, wenn der Spieler auf dem Platz war, umso besser, je höher steigt der Wert. Und wenn halt die Mannschaft Tore kassiert, wenn er auf dem Platz steht, beziehungsweise doch genau, wenn er auf dem Platz steht, dann geht es ja auch weiter nach unten, der Wert. Ne?
Ja, schwierig, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich mich damit bisher wenig beschäftigt habe. Mhm. Dieses geht ja in die Richtung dieses Plus-Minus-Rating, ne, was ja im Basketball letztlich entstanden ist, wo ja jahrelang jeder gesagt hat, das kannst du auf den Fußball nicht übertragen, weil du im Fußball halt, du stehst halt auf dem Platz und dann wirst du entweder ausgewechselt oder nicht. Beim Basketball ist ja so, du stehst auf dem Platz, dann gehst du raus, dann bist du wieder 3 Minuten da. Aber da gibt es natürlich mittlerweile so viele so viele Details, die da damit einbezogen werden. Also die letzten Sachen, die ich da gesehen habe, wie dieser Wert entstanden ist, fand ich schon beeindruckend, weil ich überrascht war, was da alles dann irgendwie unter der Hand für Dinge eine Rolle spielen. Aber ja, um da jetzt eine Bewertung abzugeben, fehlt mir ehrlich gesagt das Know-how, weil damit habe ich mich zu wenig beschäftigt. Generell ist es, glaube ich, wichtig, dass es irgendwann mal solche Metriken gibt, die dann wirklich alles zusammenfassen und den Spieler dann wirklich mit einem Wert bewerten, weil ich glaube, es ist wichtig, weil diese ganzen Radars und diese ganzen Scatterplots und diese ganzen Grafiken, wo dann 7 Werte irgendwie unterschieden werden, die sind schön, aber die finde ich teilweise sperrig. Ne? Also wenn ich wirklich irgendwann mal einen Wert habe, der mir genau sagt, wie der Spieler gespielt hat, und da reden wir jetzt nicht von einem Kicker-Note oder so.
Sofascore.
Ja. Ich finde sogar, also Sofascore wird ja, also man wird ja da belächelt, wenn man diese Werte von denen nimmt, aber die sind besser die nehmen da ja schon sämtliche Werte mit, die eine Rolle spielen. Ne? Das ist natürlich niemals ein 100% genauer Indikator, ob ein Spieler gut oder schlecht gespielt hat, aber ich glaube, von allen Rating-Systemen, die es auf dem öffentlichen Markt gibt, ist Sofascore meiner Meinung nach das Beste. So, ich tue mich da schon manchmal orientieren. Ne? Wenn ich jetzt mal gucke, gestern hat hier, was weiß ich, Brügge gegen Lazio gespielt und da hat irgendein Spieler einen 8,0, dann kannst du davon ausgehen, er war nicht schlecht. Und dann gucke ich mal nach, okay, so. Also zumindest eine Tendenz kann man dadurch erkennen. Und das ist ja eigentlich das, was die Leute nur wollen. Ne?
Glaube ich, das ist bei Sofascore ist ja, glaube ich, eh so, dass es eine rein datenbezogene Bewertung
genau,
ist. Ne?
Genau.
Das heißt, beim Kicker, wo es ja irgendwie gewürfelt wird, keine Ahnung.
Also wie gesagt, irgendwo zwischen 7,0 und 7,8, da gibt es sicherlich kaum Unterschiede in der Leistung, da kann man sicherlich drüber streiten, aber wenn ein Spieler bei SofaScore eine 8,5 bekommen hat, dann, also da kann mir keiner erzählen, dass der dann kein gutes Spiel gemacht hat, ne, so, und das ist ja auch schon mal wichtig. Ich glaube, so weit waren wir vor 15 Jahren nicht, ne, dass man ein gutes Spiel auch wirklich mit einer Bewertung hätte, ohne Tore, ne, es gibt ja also, ne, mal Tore und Assists weggenommen. Also ich glaube, da ist man auf dem richtigen Weg, aber ich glaube, das dauert noch, bis man da wirklich, Goal Impact ist da ein guter Ansatz, aber ja, da ist, glaube ich, immer noch zu wenig drüber bekannt, um das dann so richtig bewerten zu können.
Ja, ach schön. Ich denke, das war ein echt guter Abschluss. Das können wir, glaube ich, einfach so stehen lassen. Der FC Augsburg wird wahrscheinlich 14. dieses Jahr. Tedesco war nicht gut auf Schalke und 5 Jahre bei Burnley konstant zu sein, ist dann doch nicht konstant genug.
So können wir es abschließen.
Genau. Ja, Marius, ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir und also bei uns hier im Podcast, im Cavani's Friseur Podcast zu Gast warst, die Zeit genommen hast für uns. Ja, herzlichen Dank, Marius.
Ja, ich bedanke mich. War ein schönes Gespräch und ja, bleib gesund.
Ja, gleichfalls gerade in diesen Zeiten, wie man immer so schön sagt. Genau, für euch Hörerinnen und Hörer da draußen, wir haben immer noch T-Shirts zu verkaufen bei uns im Merch. Marius hat, glaube ich, mittlerweile auch eins. Passt dir das?
Passt mir, kann es nur weiterempfehlen. Würde lügen, wenn ich es gerade anhätte, wäre jetzt passend, aber nee.
Schäm dich.
Naja, hab's natürlich an, sorry, aber ich glaube, ich gerade verguckt.
Ach so, stimmt, ja.
Naja.
Dachte es erst, es wäre ein 90-plus T-Shirt. Oder von Ford's Fullback oder so. Genau, es gibt immer noch T-Shirts bei uns, es gibt auch neue Cavani's Friseur-Sticker mittlerweile, unterstützt uns gerne auf Patreon, folgt uns auf Spotify, Twitter, Instagram, wo auch immer, Fans, onlyfans.com. Folgt auch gerne Marius, auch auf Patreon ist er unterwegs und stellt den Leuten, die es möchten, mehrmals im Monat oder einmal bis zu mehrmals im Monat, glaube ich, Radare zur Verfügung, ne, oder deine Grafiken zur Verfügung.
Ja, und halt auch Tutorials, wenn es dann mal einer selber machen will, der nicht programmieren kann und denkt, Excel hat da ein bisschen besser drauf, kann er da gerne mal reinschauen.
Genau, werden wir auf jeden Fall mit verlinken im Podcast-Text, genau. Und dann würde ich sagen, hätten wir es eigentlich. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Marius, und wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch eine schöne Woche. Bleibt alle gesund, bleibt alle zu Hause, dass sie irgendwann wieder raus können und Fußball gucken können und nicht immer nur irgendwelche Texte auf Twitter nachlesen müssen, sondern Fußballspiele auch mal live im Stadion wieder erleben können. Tschüss, bis nächste Woche.